Magde Podcast. Watte Vöje von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.
Magde Podcast, nächste Runde und zwar Staffel 1, Folge 125. Der Podcast, der sich dreht um alles, was in unserer Stadt passiert, gemacht von Menschen, erdacht von Menschen, kritisiert von Menschen, erfunden von Menschen, die mitunter auch von außerhalb kommen. Manchmal aber auch einfach hier schon sehr, sehr lange leben. Wir sind heute in einem Raum, es klingt schon wieder ein bisschen anders als in unserem kleinen Aufzeichnungstürmchen. Wir sind in der Fachhochschule oder Hochschule Anhalt, wie sagt man eigentlich richtig, werde ich gleich klären, mit der Rektorin nämlich höchst selbst. Die sitzt mir gegenüber und was man als allererstes merkt, ist, dass das Büro so eingerichtet ist, dass man sich irgendwie wohlfühlt. Sieht so, ist so eine Mischung aus Fernsehstudio vom ZDF Kinderfernsehen in den 80er Jahren, wie ich mich zu Hause fühle. Oder aber auch die Empfangssituation in einem Kinderladen. Ist einfach toll. Ein großes Bücherregal ist mit dabei. Zwei Pflanzen sind dabei. Doch, so viel empfinde ich es hier. Was ist los, Frau Professor? Sie sitzt mir gegenüber, das ist Professor Dr. Manuela Schwarz, die Rektorin hier. Wie hätte ich es richtig sagen müssen? Fachhochschule oder Hochschule?
Hochschule für angewandte Wissenschaften, University of Applied Science, ist eine Rückübersetzung aus dem Englischen und kommt daher. Und ist eigentlich ganz okay. Und die Abkürzung lautet HAW.
Aber warum sagen alle immer FH?
Weil es früher FH war.
Und nervt Sie das, wenn der Magdeburger oder die Magdeburgerin nicht raus kann aus der Haut und sagt, das war schon immer so, wir bleiben bei der FH?
Natürlich nervt es mich. Wir sagen ja heute ja auch nicht mehr Fräulein, ja? Also Zeiten ändern sich, Bezeichnungen ändern sich. Und mit dem Begriff HAW, Hochschule für angewandte Wissenschaften, ich werde den jetzt noch ein paar Mal wiederholen, damit es auch alle in Magdeburg kapieren, verbindet sich natürlich auch eine Entwicklung von der FH, die mal aus PHs und so weiter hervorgegangen sind, Richtung mehr Wissenschaftlichkeit, mehr Forschung, mehr Transfer in die Gesellschaft, mehr Unterstützung. Nein, Sie unterbrechen mich jetzt nicht.
Ich unterbreche Sie nicht. Oh,
er hat schon Luft geholt.
Entschuldigen Sie, dass ich atme.
Nein, also HAW, angewandte Wissenschaften, wir sind eben mittlerweile sehr, sehr stark wissenschaftlich ausgerichtet und längst nicht mehr nur das früher wahrscheinlich etwas stärker ausgeprägt war, eine Lehrinstitution. Und deswegen finde ich den Begriff eigentlich ganz gut. Nicht im Sinne von Schule und dann Fach, Hochschule, sondern Hochschule für angewandte Wissenschaften.
Ich kenne safe niemanden in meiner Alterskohorte, der diesen Namen benutzt. Und ich finde, dass es ja wohl absolut angemessen ist und längst an der Zeit, dass wir das jetzt hier im Magde-Podcast dann mal so klarstellen. Also ihr Flachpfeifinnen da draußen, wenn ihr das jetzt
hört.
Das
haben Sie gesagt, nicht ich.
Natürlich habe ich das gesagt, aber ich werfe mich gerade vor Sie und ich hänge mich quasi genau in diese Windrichtung. Also Hochschule für angewandte Wissenschaften klingt einfach auch viel internationaler, wenn man es dann noch Englisch sagen würde, aber da wird es dann schon wieder dünner, auch bei manchen von uns. Was mich halt gefreut hat, ich habe Ihre Biografie mit dann so ein bisschen reingezogen, beziehungsweise das, was man so finden kann. Und war dann nur von der, wir sind uns noch nie über den Weg gelaufen, was relativ selten ist bei Menschen hier in der Stadt, weil ich ja hier so rumrenne und auch schon so lange hier wohne und mein Unwesen treibe. Deshalb war ich sehr, sehr gespannt. Und was mich als allererstes gefreut hat, eine Musikwissenschaftlerin, die gleichzeitig auch noch Geschichte und auch Germanistik studiert hat. Ich fand die drei Studienorte geil, wenn man sich so trifft irgendwo und dann sagt, wo hast du so studiert? Ach, also ein bisschen in Berlin und in Mainz, aber auch in Paris. Und das ballert natürlich erstmal richtig. So vom Style her, wie sie mir gegenüber sitzen, haben sie da so ein bisschen was mitgebracht, finde ich. So, kann das sein? So mit der Frisur, finde ich, und dann diese Brille. Und der, so. Also wenn ich jemanden, der in Paris studiert hat, malen müsste, würde ich sie malen. Frau Schwarz, was sagen Sie jetzt? Machen Sie sich lustig über mich.
Es fällt mir gerade schwer, darauf zu antworten. Keine Ahnung. Eine Entwicklung macht man natürlich durch. Und Frau auch. Insbesondere in Paris, definitiv. Aber der Schritt von Mainz in die damals größte deutsche Stadt, noch hinter der Mauer, dann irgendwann hat sie sich geöffnet. Und dann der Gang nach Paris, wo ich schon immer hin wollte, das prägt. Aber ich weiß gar nicht genau, inwieweit ich Paris ja tatsächlich nicht sowieso als Grundziel angenommen habe. Dort habe ich allerdings, vielleicht sollte ich das einschränkend sagen, nicht so wirklich, ich habe studiert, das ist schon richtig, aber ich habe vor allen Dingen geforscht. Das war für meine Doktorarbeit. Insofern, ich war nicht mehr im aktiven Studium. Ich hatte dann schon den Magister, wie es damals noch hieß, und habe dann eben die Doktorarbeit dort in einem Jahr mit viel Forschung an der Bibliothek National, an der großen Nationalbibliothek durchgeführt.
Das ist so richtig. Ich meine, wenn man dann da so langläuft und dann morgens ein Croissant, ein Kaffee.
Ja.
Und dann, ich weiß nicht, ob Sie das zeigen
können. Ich habe vor allem was gemacht, was Sie nicht erwarten würden. Ich bin Fahrrad gefahren.
Wieso
auf einem Rennrad. Naja, das war 1991, 92. Mittlerweile hat sich ja Paris zur Fahrradstadt umgewandelt. Ne? Ach,
das war damals
verkehrsberuhigte
nicht so.
Zone. Ganz im Gegenteil. Und dann wurde ich, ich habe dann auch einen Helm getragen, auf Französisch Casque, und stand an einer Kreuzung und wurde von einem Autofahrer angehauen, so im Sinne von, was machen Sie denn da? Sie tragen einen Helm, um Himmels Willen. Das wird jetzt möglicherweise zu einem Gesetzesentwurf der Bundesregierung oder besser gesagt des französischen Präsidenten. Also der hat mich in Grund und Boden gepfiffen, weil ich hier einen Standard setze, den es in Paris schlicht damals noch nicht gab. Und das Allerverrückteste ist, das erzähle ich noch, ich fand Paris damals sicherer zum Fahrradfahren als manchmal auf unseren Fahrradwegen hier in Deutschland, weil alle durch die ganzen Mopeds und Mofa-Fahrers viel aufmerksamer waren, als es die, Entschuldigung, wenn ich das so sage, liebe MagdeburgerInnen, die, ich verallgemeine es jetzt, die deutschen Bundesbürger manchmal sind. Ne?
Da eine Emotion, die ein Mensch hat, die kann man grundsätzlich erstmal sowieso nicht wegreden, weil eine Emotion ist. Aber das ist schon abgefahren, diese Emotion, weil Paris damals ja als diese Einparkkiste galt, dass man vorne und hinten immer nur anditscht. Alle Autos hatten Beulen. Und wenn man dann einmal durch diese riesen Kreisverkehre fahren musste und es überlebt hat, war man schon glücklich. So. Wobei ich mir, das war ja erst mir möglich nach der Grenzöffnung und auch ein bisschen später. Aber um ein bisschen Internationalität in unseren Magde-Podcast hier reinzubringen, macht euch keine Sorgen. Es geht nachher auch gleich wieder hier über die, über diese Universität. Jetzt hätte ich meine Universität gesagt. Das darf man
das
nicht
geht
sagen.
Gar nicht.
Da freut sich der Rektor von der Universität.
Sonst
ich bin ja ein OVGU-Kind.
Das
ist verrückt, ja. Nee, das würden Sie nie tun.
Hochschule.
Die Hochschule für angewandte Wissenschaften. Da kommen wir wieder drauf zurück, aber Paris, ich hatte einmal ein Erlebnis in Paris, ich war dort und saß in einem dieser kleinen Parks, die es da ja überall gibt, mitten in der Stadt, das ist ja ganz groß, wo man auch so ein bisschen sieht, dass da die Römer früher mal unterwegs gewesen sind, anhand der kleinen Bäume, und dann ist das, sieht das aus wie so ein kleines, wie so eine kleine Kampfanstalt und so weiter, und dann, da sitzen dann so Pariserinnen und Pariser in der Mitte, wirklich diese alten Männer, die dann Boule spielen, wo man immer denkt, ja, hat sich wieder irgendein Regisseur schön ausgedacht, und ich saß dann und dachte, das ist ja wirklich so. Und ich saß erst relativ allein da, es war so um die Mittagszeit, und auf einmal innerhalb von vielleicht 15 Minuten waren um mich rum so viele Leute und alle hatten ein Baguette unterm Arm, haben irgendwie Käse aus dem Dings rausgeholt und haben Rotwein getrunken. Und ich habe gedacht, das gibt's doch nicht, das macht ihr doch jetzt für mich. Das war mein absolut französischstes Paris-Erlebnis, was ich je hatte, weil ich gemerkt habe, dass, also dieses Klischee stimmt halt. War es bei Ihnen damals auch schon so?
Definitiv. Zwei Punkte dazu. Ich bin nach dem Abitur, ich habe Französisch gehabt und bin dann nach dem Abitur nochmal zweimal an die Université de Tours gegangen, also Tours. Die sprechen, das ist so das Hannover in Frankreich, die sprechen das High-End-Französisch. Ne? So, und dann gibt es eine Universität und in den Sommermonaten unterrichten die dann Französisch-Sprachkurse für Ausländer. War super, wunderbar. Dort an der Mensa gab's Rotwein. Das darf man hier in Magdeburg gar nicht sagen. Da fallen sie alle in eine Ohnmacht. Ne? Da gab's Alkohol und der Nachmittag, besser gesagt, das Mittagessen war ein Mittagessen. Die Menschen haben sich Zeit genommen, eine Stunde, genau, anderthalb was dazu getrunken und danach sind sie gestärkt wieder zurückgegangen. Ein paar Jahre später, dann in Paris, während dieses Stipendiums, oder besser gesagt, während meines Aufenthalts, war es ganz genauso. Wir haben teilweise 2 Stunden Mittag gemacht. Es war dann je nach Budget einer Studentin mal ein bisschen üppiger oder ist ganz entfallen. Und wenn es ganz entfallen ist, dann haben wir uns ein Baguette geholt, allerdings ohne Rotwein. Baguette geholt, in den Park gesetzt und Baguette gegessen.
Absoluter Wahnsinn. Kann man immer nur sagen, also wenn man es erlebt, dann nimmt man sich dann vor, ja, wenn ich zu Hause bin, versuche ich mir was von dieser Lebensart zu übernehmen oder zu bewahren. Und dann merkt man, wie man dann in den Trott reinkommt und merkt, aha, alle um mich rum hetzen und sind irgendwie komisch und sind mehr in Bockwurstlaune, und dann ist man irgendwie wieder weg. Aber man kann es ja immer wieder probieren. Geforscht haben Sie, um weiter an Ihrem kleinen akustischen Denkmal auch zu basteln hier innerhalb des Podcastes. Ich glaube, 2 Sachen. Einmal geht es um Wagner in Ihren Wissenschaften, aber dann geht es auch um Musiker in Amerika im Exil während der Nazi-Zeit. War das die Forschung, die Sie in Paris betrieben haben, oder war es Wagner?
Wagner.
War Wagner.
Einfluss von Wagner auf die französische Oper, Ende des 19. Jahrhunderts.
Abgefahren. Und das Geile ist ja, ich weiß nicht, wie viele Magdeburgerinnen und Magdeburger das wissen, dass Wagner ja einen Bezug zu Magdeburg hat. Sie sind, glaube ich, auch irgendwie in so einer Wagner-Gesellschaft.
Vorsitzende des Richard-Wagner-Verbandes,
genau. Richard-Wagner-Verband in Magdeburg, wie lange gibt es denn den, seitdem Sie hier sind oder was? Ich habe noch nie was davon gehört.
Nein, den gibt es seit 1909.
Wirklich?
Ja.
Weil der ja irgendwann 1800 Eppelstückchen oder sowas hat der ja, oder? Wann hat er hier? 1900 Apple-Stückchen? Der hat doch hier gearbeitet in Magdeburg.
Ach so, 1834 bis 1836.
800 Apple-Stückchen.
War er sozusagen Magdeburger GMD, Generalmusikdirektor. Und allerdings im zweiten Jahr, müsste man jetzt ganz genau hinzufügen.
Ja, aber das waren so seine ersten Schritte, wenn ich das richtig gelesen habe.
Er war 21 bis 23-jährig, war der alleine für das Theater, für die musikalische Gestaltung, für das Aussuchen der Sänger und Sängerinnen, im Prinzip für die Umsetzung des Abendrepertoires zuständig. 21 bis 23-jährig, das war irre. Also letztendlich immer noch fast unvorstellbar, aber dazu gehörte natürlich eine Menge an Mut und auch Können und Vorstellung. Und er hat in der Zeit eine Oper komponiert, das Liebesleben. Das Liebesverbot, Entschuldigung, oder die
kleiner Unterschied.
Das Liebesverbot oder die Novizin von Palermo. Das okay. Hat er hier komponiert und auch uraufgeführt, und zwar vor exakt 190 Jahren im März 1836. Und
in welchem Zusammenhang oder wie kann man das im Zusammenhang sehen zu seinem späteren Werk dann, was halt dann zu den Wagner-Festspielen noch führte? Und was weiß
ich alles. Ja, das ist dumm gelaufen. Das ist die absolute Ausnahme. Das ist eher Richtung Komödie, Richtung leichteres Genre der damaligen Operngeschichte. Das wird nicht aufgeführt in Bayreuth.
Man sagt doch Wagnerianer, ja? Sagt man das?
Wagnerianer.
Wagnerianer.
Genau.
Also der Wagnerianer wird wahrscheinlich das, was der Richard gemacht hat in Magdeburg, gar nicht so gut finden. Oder sind das die ganz Besonderen?
Doch, im Prinzip der Wagner, der eingefleischte, der absolut leidenschaftliche Wagnerianer oder die Wagnerianerin, bitte. Ja. Die lieben natürlich alles, und zwar die Gesamtentwicklung. Dazu gehört auch noch eine zweite Oper, die heißt Die Feen. Bis auf Rienzi, eine spätere Oper, die so an Grand Opéra erinnert, die wird dieses Jahr zum 150-Jährigen in Bayreuth auch aufgeführt, ausnahmsweise, und dann ist wahrscheinlich die Kiste wieder zu für einige Zeit, werden diese frühen Werke nicht gespielt. Nicht in Bayreuth, Entschuldigung, ansonsten schon. Leipzig, große Wagnerstadt, die haben das vor einigen Jahren gemacht. Aber wir müssen jetzt nicht die ganze Zeit über Wagner reden. Nee, ich freue mich, wenn der Podcast dazu führt, dass manche sich mehr für diese Seite von Magdeburg und der Stadt Magdeburg interessieren. Ich stehe bereit, ich nehme auch weitere Mitglieder auf, freue mich, wir sind total aktiver Wagner-Verband.
Aber das ist ja das, was ich an dem Magde-Podcast so toll finde. Ich wäre da niemals drauf gekommen, wenn ich mich jetzt nicht mit ihren beschäftigt hätte. Ich fand es auch wahnsinnig spannend. Ich gucke mir Wagner an, ich kann die Gewalt der Musik komplett nachvollziehen und empfinden, wenn man sie dann auf einer großen Anlage oder mit guten Kopfhörern hört. Ich finde den ganzen Zinnober um die Wagner-Festspiele eher unangenehm mitunter, das ist aber nur mein persönliches Ding, mitunter auch ein bisschen albern, so quasi als Statussymbol, ich bin da auf dem roten Teppich gewesen, oder wenn man sich dann über die Klamotten der Menschen, die darüber gehen, inklusive Bundeskanzlerin, dann lustig machen muss oder aber auch nicht, fürchterlich, geht mir richtig auf den Sack. Ich fand es ganz witzig, dass man mal solche Leute wie Schlingensief da auch mal was hat machen lassen und wie sich dann die ganzen Alteingesessenen drüber aufgeregt haben. Sowas, und an das habe ich mich alles erinnert, während ich mich darauf vorbereitet habe, mit ihnen über das Studieren in Magdeburg zu
Wobei man ehrlicherweise sagen muss, Bayreuth ist eines der authentischsten Festivals, die es gibt. Es gibt ein von Wagner gebautes Opernhaus, Festspielhaus dafür. Das hat er sich ausgedacht, umgesetzt, und es gibt es in dieser Originalfassung seit 1876, seit der Uraufführung oder besser gesagt der Eröffnung. Das heißt, da steckt noch unglaublich viel, ich habe schon gesagt, Authentizität, Wahrhaftigkeit mit drin, die die Verbindung, sagen wir mal, zum Werk und zu dem Künstler, der das Ganze hat entstehen lassen, wenn man so will, ehrlich umsetzt auf eine bestimmte Art und Weise. Ja, es ist ein bisschen Glamour dabei, aber Entschuldigung, die Salzburger mögen es mir bitte verzeihen, deutlich weniger und deutlich geringer als bei den drei verschiedenen Salzburger Festivals, die jetzt auch in 2026 gerade wieder ablaufen. Ja. Zum Beispiel jetzt über Ostern. Also der Glamour-Fact ist in Bayreuth deutlich weniger, die Authentizität der Werksdarstellung viel höher auf eine bestimmte Art und Weise, und Sie müssen ja wissen, alle, die dort musizieren, auftreten, singen, ja, machen das nicht ehrenamtlich, die werden schon dafür vergütet, ja. Aber das machen die quasi in ihren Sommerferien. Das heißt, die quitten ihre eigentlichen Sommerferien und fahren nach Bayreuth, und das ist ein tolles Engagement für einen Künstler und sein Werk, über das man vielfältig diskutieren kann. Da bin ich komplett bei Ihnen.
Was sagen Sie denn, um mal wirklich jetzt noch so einen kleinen Lerneffekt zu haben, also ein oder zwei Argumente, wenn jetzt irgendwelche Menschen die Messer in der Hose aufgeben und uns beiden vorwerfen, dass wir unkritisch auf die Wagner-Familie inklusive Richard Wagner gucken und seiner, was ist das eigentlich, seine Tochter, seine Schwester, seine Enkelin irgendwie, die da teilweise noch das Regiment führt. Winnie Wagner, welche ist das?
Winifred Wagner.
Winifred Wagner, dann die Beziehung zum Dritten Reich und so weiter. Ich meine, was sagt man da? Die zwei Argumente, dass man sagt, lass mich in Ruhe, deshalb nicht und darum höre ich das trotzdem.
Ich würde nie sagen, lass mich in Ruhe.
Okay, das ist schon mal gut, danke.
Ich finde, dass der Wagner-Verband, dieser und auch viele andere, die Pflicht haben, sich nicht nur mit dem Werk, was ja per se steht, ja, die Kunst und die Musik steht ja für sich auf eine bestimmte Art und Weise, auseinanderzusetzen, sondern, und das muss man eben trennen, Werk, Persönlichkeit Wagners, also auch seine Schriften, sein Antisemitismus, das will ich gar nicht unerwähnt lassen, und die Rezeption von Detjanze. Das heißt, das sind, wenn man so will, in sich auf eine gewisse Art und Weise konsistente Kreise oder auch Module, könnte man fast neudeutsch sagen, auf eine bestimmte Art und Weise, die in gewisser, ich sag schon wieder in gewisser Weise, die miteinander zu tun haben und gleichzeitig aber auch getrennt voneinander zu betrachten sind. Und Winifred Wagner, das ist die Rezeption der Familie, das ist die Geschichte von Bayreuth, das ist die Weiterentwicklung von Bayreuth im Nationalsozialismus zum Beispiel, das war das, was Sie angesprochen haben. Aber das hat natürlich wenig mit dem Werk, mit, was weiß ich, Ring des Nibelungen oder Tristan und Isolde und sowas zu tun. Das heißt, man kann diese Werke lieben und muss dennoch deswegen kein Anhänger von Bayreuth sein oder von Winifred Wagner oder von Wagners Antisemitismus. Es sind unterschiedliche Konstellationen und das immer, wenn man so will, kritisch zu hinterfragen. Auch das wäre eine Aufgabe vom Wagner-Verband, zu reflektieren, Leute einzuladen, die nicht nur lobend und anerkennend und preisend über Wagner sprechen, sondern durchaus sich auch kritisch dem Werk der Person und Bayreuth zuwenden, das ist eine Aufgabe. Das heißt, ich würde da nie was kleinreden. Immer bitte in den Diskurs gehen und sich mit mir oder anderen dazu austauschen.
Die Michael Jackson-Diskussion gab es also schon vorher.
Exakt.
Und zwar wirklich sehr gut beschrieben. Vielen Dank dafür. So, dann müssen wir noch mal ganz kurz über ihren Geburtsort sprechen. Pirmasens. Warum gucken Sie da so nach unten? Weil ich finde, das ist ein unfassbar spannender Ort. Für, wenn man das in den gesellschaftlichen Kontext jetzt gerade betrachtet, ehemals höchste Millionärsdichte, riesengroße Industrie, jetzt eine Arbeitslosenquote von, ich glaube, 13%, richtige Armutswelle und das innerhalb von, ich glaube, 30 Jahren, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe und so, und einen Haufen Problemen. Beschäftigen Sie sich noch damit? Sind Sie da noch irgendwie dabei? Gibt es da noch Beziehungen hin und gucken Sie dann mal so drauf? Oder was empfinden Sie, wenn Sie merken, wie so ein kleiner Magdeburger Straßengehöter gerade Ihren Geburtsort auseinandernimmt?
Also Ihre Sicht auf diese Stadt würde ich absolut teilen. Ich war letztens in Salzburg, um von dort dann eine Italienreise anzutreten, bin durch die Stadt gelaufen und sah ein einzelnes edles Geschäft, Schuhgeschäft wohlgemerkt mit der Überschrift, denn das müssen Sie dazu sagen.
War eine Schuhstadt.
Pirmasens war genau wie Stendal im 18. Jahrhundert eine Schuhstadt. Mhm. Ja, aber Sie haben recht, mit der höchsten Millionärsdichte oder bei uns laufen die Geschichten dann eher darauf hinaus, die höchste Dichte von Jaguars, BMWs und Porsches gewissermaßen und Mercedes natürlich so. Mhm. Kennel und Schmenger, das ist eine Schuhfirma, die in der Tat in Pirmasens gegründet wurde und die sich offensichtlich jetzt wieder zu einer Edelmarke irgendwie entwickelt hat, ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich betrachte das noch, ich betrachte es aber aus der Ferne, Kontakte bestehen zu Schulkameraden, Kameradinnen, also Schulfreundinnen, die ich noch habe und über eine WhatsApp-Gruppe, die wir als Schulklasse, als Abiturklasse 1983 haben. Und da warte ich gerade, deswegen guckte ich, das sehen jetzt die Hörer und Hörerinnen natürlich nicht, guckte ich etwas skeptisch. Pirmasens und Kaiserslautern haben mit den höchsten Anteil an AfD-Wählerinnen, unter anderem in der Rheinland-Pfalz-Wahl. Mhm. Und da warte ich gerade noch auf die Reaktion in unserer WhatsApp-Gruppe.
Das haben Sie geschrieben? Ach, nee, ist zu privat.
Nee. Nee, ich habe gar nichts geschrieben.
Ach, Sie
aber
warten nur.
Wir haben nach der Europawahl, haben wir das in dieser Runde quasi diskutiert. Momentan warte ich noch drauf, dass irgendjemand das mal bekannt gibt und diskutiert. Aber es ist eben, wie Sie schon richtig gesagt haben, möglicherweise hohe Arbeitslosigkeit, einem Niedergang der Stadt geschuldet. Ich gucke da nicht in die Interne rein, das weiß ich nicht genau. Aber dass es Pirmasens deutlich schlechter geht als vor 40 Jahren, das kann man überall und aller Orten, insbesondere in dieser Stadt sehen.
Na, die Kurzversion, die man irgendwo lesen kann, das passiert, wenn man sich auf eine Monoindustrie verlässt, die ja auch dann quasi Höhen und Tiefen zu durchleben hat und manchmal ist es dann halt, aber da würden wir jetzt abschweifen, darum geht es ja genau. Gar nicht, weil es geht ums Studieren in Magdeburg, aber ich finde, das war witzig, darüber zu sprechen, weil ich Pirmasens immer nur noch als, ich las das, Ihr Geburtsort, dann hatte ich aus den 90er Jahren, aus irgendeiner Fernsehsendung, in der ich mal saß, die Information höchste Millionärsdichte und habe dann nur weiter recherchiert, ist das eigentlich immer noch so? Und dann hatte ich auf einmal einen ellenlangen Text mit gesellschaftlichen und kapitalismuskritischen Texten irgendwie, das war schon ein bisschen witzig und passt irgendwie überhaupt nicht zu Ihnen. Wenn man sie hier so sieht, wirken eher so, nee, die kommt schon immer aus Paris.
Frau Professor, das nehme ich als Schwarz. Zitat mit aus dem Podcast.
Ja, das ist mega, das machen wir als Titel. Na, sagen Sie mal, Sie kommen doch wohl eigentlich aus Paris. So, na dann erzählen Sie doch mal von Ihren ersten Eindrücken hier in und um Magdeburg. Was war denn eigentlich der erste Kontakt?
1998, ja? Als ich hier als Vertretungsprofessorin angefangen habe und damit beauftragt war, und das wäre ein drittes oder besser gesagt noch viertes Thema meiner Forschung, in einem Studiengang für Musiktherapie zu arbeiten, Diplom-Musiktherapie. Ich habe den Studiengang aufgebaut, 1998, und musste ihn dann leider 2005 wieder schließen, weil die erste Hochschulstrukturreform eben auch zur Revision von bestimmten musikbezogenen Urteilen im Land Sachsen-Anhalt geführt hat. Das will ich gar nicht bewerten, aber das war mein Eindruck. Ich habe sehr, sehr viel gearbeitet, war sehr glücklich, bin es weiterhin. Die Stadt war damals 98 immer noch im Umbruch. Also wir mussten noch mit meinem Mann zusammen über, was weiß ich, sandbelegte Wege uns durch die Stadt, wenn es geregnet hatte, war es echt schwierig, über manche Stellen am breiten Weg drüber zu kommen. Aber es war eine Stadt im Aufbruch und es war gut zu spüren. Und mit so einem tollen Studiengang wie Musiktherapie, der dann auch erfolgreich gelaufen ist, war und ist es ein sehr befriedigendes Arbeitsfeld, an einer Hochschule tätig zu sein, die, wie ich finde, im Land Sachsen-Anhalt, gerade auch durch den Ableger jetzt in Stendal, eine Rundumberechtigung in gewisser Weise hat, weil wir die Mitte, Magdeburg, und eben den Norden von Sachsen-Anhalt als Hochschule bedienen. Deswegen heißen wir ja auch Hochschule Magdeburg-Stendal.
Also heißt es dann Hochschule für angewandte Wissenschaft Magdeburg-Stendal?
Nee.
Die
HAW, könnte man sagen, ist ein übergeordneter Begriff, um uns einordnen zu können. Es ist Hochschule Magdeburg-Stendal. Im Englischen sagen wir immer University of Applied Sciences Magdeburg-Stendal. Ruft man dieses HAW im Titel, im Namen selbst der Hochschule nicht ab. Manche in Deutschland, die noch das FH in Klammern tragen, die hängen es dann noch irgendwie mit dran. Also die heißen dann Hochschule X oder Y in Klammern FH. Aber bei uns ist es HAW im Land Sachsen-Anhalt.
Das bedeutet, 98 hergekommen, Gastprofessur angefangen, bis 2005 dann auch geblieben?
Vertretungsprofessur. Ich bin die ganze Zeit geblieben. Ich wurde dann 2000, wurde ich vereidigt und Beamtin und bin seither geblieben. Ich bin seit 98 an der Hochschule.
Abgefahren. Und in was für Phasen würden Sie das einteilen, Ihren Aufenthalt hier?
Gibt es da Phasen? Also ich war mal immer mal wieder kurzzeitig raus, weil ich Kinder gekriegt habe. Ansonsten könnte ich jetzt die Phase tatsächlich, die Musiktherapiephase und dann die Transformationsphase hin zu noch stärker Administration machen, die Lehre aus dieser stark musiktherapeutisch ausgerichteten Richtung wieder etwas hin mehr zu allgemeinen musikwissenschaftlichen Themen entwickeln, die dann auch in Sozialarbeit, in Gesundheitsförderung, in Kindheitswissenschaften gebraucht werden. Also wenn man so will, war es eine permanente Aufbau-, Umbau-, Transformationsphase als Privatperson, als Familie, als Professorin mit den Lehrinhalten bis quasi heute, weil das hat ja dann auch bedeutet, ich war dann Dekanin und dann war ich Prodekanin und dann irgendwann jetzt Rektorin und demnächst eben nicht mehr Rektorin. Also das ist ein ständiger Entwicklungsprozess und auch das macht es spannend, weil natürlich Hochschullehre und Professorin zu sein in unterschiedlichen Phasen dieser fast 30 Jahre immer mal wieder etwas anderes bedeutet.
Ist die Hochschule in der Zeit immer größer geworden oder ging das immer hoch und runter?
Ja.
Immer größer geworden.
Sie ist teilweise größer geworden und jetzt momentan bewegen wir uns, glaube ich, auf ein gut handelbares Maß wieder zurück. Wir waren mal über 6.000, jetzt sind wir unter 6.000, aber das ist völlig okay und entspricht noch den, wenn man so will, den Vorgaben des Landes und der Landesregierung.
Wie ist die Struktur der Studierenden? Von wo kommen die überall hier an der Hochschule?
Wir ziehen ungefähr 50, von Jahr zu Jahr immer etwas unterschiedlich, 50-60% Landeskinder.
Landeskinder heißt aus
Sachsen-Anhalt. Aus Sachsen-Anhalt, ja. Und dann, je nachdem, wie das Verhältnis dann ist, 30%, vielleicht auch mal 40% aus den umliegenden Bundesländern und je nachdem 8-10% internationale.
8-10% international. Natürlich, das ist ein Unterschied zur Uni, ja. relativ.
Das ist momentan ein Unterschied zur Universität, wobei man jetzt, glaube ich, nicht verwechseln darf. Es geht dann bei den Zahlen, die oftmals genannt werden, um Immatrikulationszahlen im Winter, wie dann tatsächlich der Bestandteil von, wie soll ich sagen, von Landeskindern und aus anderen Bundesländern und internationalen aussieht. Das könnte ich jetzt für die OVGU gar nicht ganz genau sagen. Das wird Herr Stragelian besser wissen.
Hat er uns alles erzählt. Wer das wissen möchte, der soll bitte zurückblättern. Alle 124 Folgen vorneweg sind mindestens genauso unterhaltsam und spannend, wobei das hier heute gerade sich zu meiner neuen Lieblingsfolge entwickelt, wie das eigentlich bei jeder
Folge
ist. Aber das ist doch ganz normal so. Das ist ja vielleicht, ist nicht jedes Studienjahr auch ein neues Lieblingsstudienjahr für Sie gewesen?
Oh ja, doch.
Habe ich sie erwischt.
Naja, also bei den Musiktherapiestudiengängen müsste ich sagen, da war es, weil wir haben eine Aufnahmeprüfung gemacht und da war es besonders auffällig, weil in der Tat die Aufnahmeprüfung war in gewisser Weise standardisiert immer die gleiche und wir hatten Jahrgänge, die mal stärker und mal schwächer waren. Ich sag's ganz neutral, ja. Und welche, die stark zusammengehalten haben und so eine Corporate Identity als Studiengang oder als Kohorte gewissermaßen gebildet haben und andere, die sind aus diversifiziert und haben sich gar nicht so aufeinander zubewegt. Also das war in Musiktherapie so. Und dann danach, ehrlich gesagt, bei sozialer Arbeit, Gesundheitsförderung, da habe ich es am dichtesten mitbekommen, war es ganz genauso. Auch in der Diskussion mit Kolleginnen. Wir haben dann immer festgestellt, was sind das für ein Jahrgang? Oder Mensch, super, was für ein Jahrgang ist denn jetzt hier aufgelaufen? Ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Art und Weise was konzise mit dem Schulsystem oder so zu tun hat. Oftmals ist es auch schlicht und ergreifend Glück oder Pech. Ich will das gar nicht so bezeichnen, ehrlich gesagt, weil ich finde, dass jeder Jahrgang mit seinen Stärken und Schwächen dann unser Engagement auch herausfordert und auch abfragen und abfordern sollte, denn wir sollen natürlich alle fördern, egal mit welchen Vorgaben und Qualifikationen sie an der Hochschule ankommen.
Gibt es hier sowas wie einen Premium-Studiengang, also das, wofür die Hochschule am meisten bekannt ist oder wo die meisten Begehrlichkeiten sind von Studierenden?
Ich fange es jetzt mal allgemein an. Die am wenigsten nachgefragten Studiengänge bundesweit sind aber die, die wir gerade im Land dringend brauchen würden, nämlich Elektrotechnik, Mechatronik und Maschinenbau. Die sind bei uns semi nachgefragt, nicht so wahnsinnig gut. Meine Kollegen verzeihen mir diese Offenheit, aber so ist es halt. Es ist bundesweit so. Es hat also nichts mit der Hochschule zu tun.
Ist doch aber auch eine Serviceinformation, wenn jemand gerade irgendwo anders nicht ein- oder rankommt und orientierungslos irgendwo rumschwirrt und bevor er Influencer wird.
Absolut gefragt, gewollt.
Ja, genau.
Die können wir dann alle nach dem Studium viermal verkaufen, ergo der Job danach ist allen sicher, die sowas studieren.
Und gut bezahlt meistens.
Und auch. Ich gebe gleich noch eine Empfehlung weiter und bitte nicht denken, dass wenn ich nicht gut in Mathe bin, kann ich nicht Maschinenbau, Mechatronik oder Elektrotechnik studieren. Es muss nicht jeder eine Eins haben, um durch dieses Studium durchzukommen. Ja? Mir hat gerade jemand aus der Industrie vor 5-6 Wochen gesagt, viel wichtiger ist, wenn die ihr Studium und ihren Abschluss in der Tasche haben, dass sie sich mit meinem Unternehmen committen können, Lust haben, für diesen Bereich zu arbeiten. Das ist viel entscheidender manchmal als die Noten. Das gebe ich als Message gleich mit raus. Fortsetzung von Ihrer vorangegangenen Frage. Mhm. Die beliebtesten Studiengänge sind, obwohl sie teilweise Numerus Clausus, wie soll ich sagen, bedürftig sind, Psychologie, Medizin und alle Studiengänge, die mit Menschen zu tun haben. Ergo auch bei uns sowas wie soziale Arbeit und Journalismus. Die werden, wenn die Noten gut genug sind, auch gerne genommen. Wobei, das muss jetzt auch nicht High-End 1,5 sein, um Gottes Willen. Aber das sind sehr beliebte Studiengänge. Bekannt draußen sind wir für Gebärdensprachdolmetschen. Weil
stark,
das so ein kleiner, feiner Studiengang ist, wo die AbsolventInnen aber auch gebraucht werden. Kindheitswissenschaften in Stendal, das gibt es bundesweit zwar auch mittlerweile schon öfter, aber es ist was Besonderes. Und worauf der Bundespräsident aufmerksam geworden ist, als er vor 2 Jahren bei uns an der Hochschule war, nachhaltige Betriebswirtschaftslehre, nachhaltige BWL. Weil die Kombination aus Wirtschaft, wirtschaftlichem Denken, volkswirtschaftlichem Denken und Nachhaltigkeit, das gibt es noch nicht so oft in Deutschland und das zieht auch stärker momentan und attrahiert junge Leute, die sagen, sie können die Themen vielleicht auch von ökologischem Denken, Nachhaltigkeit, Sustainability ist ja viel breiter aufgestellt, als es jetzt Klimaschutz und Naturschutz gewissermaßen bedeutet, mit wirtschaftlich, volkswirtschaftlichem Denken kombinieren. Das ist eine attraktive Kombi, ja.
Eine wahnsinnig attraktive Kombi, eine absolut nützliche und notwendige Kombi, wie ich finde. Ich überlege gerade, ob ich meine Mail ans Bundeskanzleramt schreibe, dass sie ein Praktikum machen bei nachhaltigen BWM, bei dem ganzen Industriegequatsche und Wirtschaftsgequatsche, was ich da teilweise höre, Wirtschaft und sonst gar nichts, könnte man ja wirklich auf komische Gedanken kommen, aber da bin ich ja froh, dass halt Also wie ist denn das, wenn sie mit höherrangigen Politikern oder Politikerinnen miteinander sind und dann eigentlich wissen, was die da gerade sagen, passt jetzt nicht so ganz zu dem, was meine Dudes hier an der Hochschule erforscht haben und auch nachweisen können. Trauen Sie sich dann, da was zu sagen oder müssen Sie dann Rücksicht nehmen auf Politik und Fördergelder und was da nicht alles auch als Hebel mitunter angesetzt wird?
Naja, ich finde ja immer, dass politisches Handeln und wissenschaftliches Forschen zwar schon Sphären sind, die sich berühren, aber es immer die Frage ist, inwieweit die PolitikerInnen in der Lage sind, das, was uns wichtig ist oder was wir herausgefunden haben, tatsächlich für ihre Entscheidungsfindung zugrunde zu legen. Und ich berücksichtige natürlich alle an der Hochschule, alle Fachbereiche, alle Studiengänge, Forschung, soweit sie mir verständlich ist oder ich sie auch wiedergeben kann. Das fällt mir im Bereich sozialer Arbeit oder zum Beispiel auch Gesundheitsförderung deutlich leichter und wenn es Musiktherapie gäbe auch. Bei anderen Themen lege ich allgemeine, wenn man so will, Formulierungen eher an. Aber erstens trauen tue ich mich, natürlich, das ist mein Job, logischerweise. Und zweitens merke ich dann, je nachdem, wer mir gegenüber sitzt, ob er bereit ist, sich auch auf andere Perspektiven einzulassen, andere Sichtweisen auf das Thema, auf die Fragestellung zum Beispiel mitzunehmen. Aber ja, manchmal bin ich ein bisschen desillusioniert, nicht wie wenig, das will ich nicht sagen, wie wenig berücksichtigt wird. Ich glaube, auch PolitikerInnen würden gerne häufiger wissenschaftliche Erkenntnisse oder so in den Diskurs mit reinnehmen und das berücksichtigen. Aber in einer schnelllebigen oder aufgeheizten oder auf Wahlen abzielenden, wenn man so will, Agenda, ist es manchmal nicht so leicht, sich auf das, was verlässlich ist, dann auch wieder stützen zu können. Zumal, gebe ich ja ehrlich und selbstkritisch auch zu, was wir formulieren, ist ja manchmal auch nicht so leicht zu verstehen. Ja? Deswegen ist gerade an Hochschulen generell und Universitäten das Thema Wissenschaftskommunikation wird unglaublich in den Vordergrund gebracht, weil es die Möglichkeit bietet zu sagen, liebe Wissenschaftlerinnen, ihr habt Tolles herausgebracht, aber bitte schreibt nicht nur für eure Community, wo dann gerade mal 50 oder 100 Personen verstehen, was da beforscht wurde, wie und mit welchem Ergebnis. Formuliert es so, dass auch Otto Normalbürger und VerbraucherInnen das gewissermaßen verstehen. Und für mich ist das gerade ein ganz großes Thema. Ich finde, dass Wissenschaftskommunikation eine berechtigte Korrektur unser aller Kommunikation ist.
Da treffen Sie mich mitten ins Herz. Weiß nicht, kennen Sie Alke Martens? Die ist ist jetzt nicht so eine ist keine Fangfrage. Wissen Sie, was ich gerade richtig liebe? Ich sage den Namen und Sie schreiben den auf. Das ist richtig geil.
Ja, Sie natürlich, werden, warum
Alke,
denn nicht?
Alke Martens ist, glaube ich, auch Professorin und zwar an der Uni in Rostock für Digitales und für den ganzen Kram, der so im Internet stattfindet und künstlicher Intelligenz und sowas beschäftigt die sich. Und die hat angefangen, quasi so Influencer-mäßig, die sitzt immer vor so einem Bücherregal, wie sie jetzt auch, für mich sichtbar, und erklärt Zusammenhänge, die wir teilweise alle halb nur verstehen, was ja ein großes Problem auch in der Kommunikation miteinander ist, wenn man nur eine Sache halb verstanden hat. Die erklärt die so einfach, also komplizierteste Zusammenhänge, erklärt die so einfach und verständlich, dass ich wünschte, die könnte in einer besseren und mit mehr Entscheidungskraft ausgestatteten Position unterwegs sein.
Ja, und ich finde ja immer, Hochschulen und Universitäten werden von Steuergeldern finanziert. Ja. Das müssen sich alle immer klar machen. Das heißt, wir beruhen im Prinzip auf dem Geld von jedermann, der da draußen, wenn sie wieder raustreten, wenn ich raustrete, ne, Steuern bezahlt. Das verpflichtet uns auch, finde ich. Ja. Und klar, High-End-Wissenschaft ist gut, absolut notwendig, will ich gar nicht in Frage stellen. Aber wir dürfen uns aus unserem berühmten und oftmals herbeizitierten Elfenbeinturm auch gerne mal öfters in die Niederungen der allgemeinen Sprachlichkeit herabbewegen und das vermitteln. Und ich glaube, da wird es noch einige Entwicklungen geben in den letzten Jahren. Wir stehen da bestimmt irgendwie am Anfang. Manche sind weiter, da haben Sie völlig recht, wie Alke Martens. Oder zum Beispiel auf LinkedIn passiert auch eine ganze Menge, ja, dass KollegInnen versuchen, das, was sie gerade tun, in allgemein verständlichen Worten, wenn man so will, wiederzugeben. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher, das wäre nochmal eine interessante Frage, inwieweit, wenn wir auf den Marktplatz in Magdeburg, Stendal, Salzwedel, whatever gingen und fragen würden, was wissen Sie denn von den Hochschulen?
Was geht es Ihnen denn damit? Würden die da fragen.
Was ist ein LinkedIn? Genau, ja. Also gucken Sie mal, die haben das und das zu Demokratieförderung, zu Wirtschaftslehre. Leben in Sachsen-Anhalt oder sonst was publiziert, wissen Sie das? Was hat das für Auswirkungen auf Sie und so weiter? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich möchte es niemandem unterstellen, aber
ist so ein bisschen bubblemäßig auch, was da so passiert. Und ich nehme auch mehr und mehr wahr, dass da sehr viel KI gesteuert und motivierter Kram passiert, um sich erstens Jobs zu besorgen, selbst darzustellen und so weiter, was keine Kritik ist, weil letztendlich steht ja die Überschrift des, wir wollen alle überleben und müssen was zu futtern für unsere Familien besorgen, steht ja über allem, um nicht Kapitalismus zu sagen. Und da lässt sich ja fast jedes Problem unserer Welt darauf zurückführen. Warum lässt man sich in Zwänge fallen? Warum hört man hier zu? Warum kann man da widersprechen? Und das sind halt, das sind schon Problematiken, die ja bei Ihnen, wie ich das jetzt auch wahrnehme, toll erforscht werden und wo auch in der Lehre wahrscheinlich viel passiert. Was halt traurig ist, das habe ich jetzt auch aus dem herausgenommen, was Sie so sagen, da ging der Gedanke so ein bisschen bei mir weg. Wir leisten uns das, das sind öffentliche Gelder. Und wenn wir mal wieder einen Wissenschaftsboost brauchen oder was auch immer, dann werden Universitäten und Hochschulen stark geredet. Wenn die dann aber was erforschen, was gerade nicht irgendwie in den allgemeinen Wahlklang passt, dann auf einmal sollen sie wieder ein bisschen leiser sein und so. Und das ist immer so ein, wie so ein Instrument, was ich ganz komisch finde, weil eigentlich sollte doch Wissenschaft und Lehre ganz vorne stehen, oder?
Ich hätte Ihren letzten Worten jetzt nicht zugestimmt. Ich habe gar nicht den Eindruck, dass Hochschulen, Universitäten, nehmen wir jetzt mal nur Sachsen-Anhalt, mal hoch oder mal runtergejubelt werden. Ganz im Gegenteil.
Okay.
Und es ist auch richtig und gut so, dass sie im Land Sachsen-Anhalt überhaupt gar nicht in Frage gestellt werden, zumindest jetzt nicht aus meiner öffentlichen Wahrnehmung. Denn das Land braucht junge Menschen und es ist, deswegen habe ich auch gerade die Zahlen sehr gerne verbreitet, es ist ja eine Möglichkeit, Menschen von außen nach Sachsen-Anhalt zu holen, sie hier zu halten, vom Bundesland zu überzeugen, ihnen eine Aufgabe zu geben und so weiter. Also sagen wir mal so, das Industriekapital, ich hoffe, ich lehne mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster im Vergleich mit Bayern, ist etwas weniger stark in Sachsen-Anhalt. Also haben wir mit Hochschulen,
haben Sie einfach nur recht.
Mit Hochschulen und Universitäten haben wir ein Pfund. Ja? Wissenschaft, Forschung, Bildung ganz allgemein ist ein großes Pfund und wird hier wunderbar unterstützt. Und so weit nehmen gar nicht viele den direkten Einblick in das, was da an Forschung passiert. Nein, wir umgekehrt sollten eher vielleicht etwas mehr die Aufgabe sehen, wobei ich das sofort wieder mich selbst einfangen muss, weil ich genau weiß, was es an Arbeitszeit bei manchen kosten wird, Hochschulkommunikation zum Beispiel zu betreiben. Ne? Wir sollten eher dafür sorgen, dass das, was wir Gutes tun, noch stärker nach draußen getragen wird und von jeder Mann und jeder Frau draußen auf der Straße wahrgenommen werden kann. Aber wie gesagt, ich bin der festen Überzeugung, das kommt und es entstehen neue Formate, neue Arten, darüber miteinander zu kommunizieren. Ich denke mal, dass auch international dann noch ein bisschen Push kommt. Das wird stärker werden, ja.
Wie formuliere ich es, ohne dass es allzu blöd klingt? Hoffen wir, dass die politische Grundausrichtung so bleibt, dass wirklich frei an Universitäten geredet und geforscht und gesprochen werden kann. Das meine ich an dieser Stelle, weil da habe ich die ein oder andere Formulierung aus der einen oder anderen Ecke wahrgenommen, dass da unter Umständen auch bestimmte Dinge nicht so gewünscht sind für bestimmte Menschen. Und Sie wissen genau, was ich meine. Ich will es aber auch hier nicht.
Dafür es gibt Artikel 5 des Grundgesetzes.
Ja, und dafür ist der
Freiheit von Forschung und Lehre.
Dabei, ja, genau. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass alle genau da auf diesem Boden gerade stehen. Und da sollten wir alle stehen bleiben. Und da ist halt, das ist meine Hoffnung. Das ist das, was ich auf jeden Fall meine.
Bin ganz bei Ihnen.
Sie haben vorhin so was ganz Niedliches gesagt, ganz am Anfang, dass es so Rektoren gibt. 100, wie viel haben Sie gesagt? 200? 100?
Das war aber off-record. Das habe ich vor unserem eigentlichen Podcast gesagt.
Ich weiß.
Ja, aber es gibt zwischen 200, ganz genau weiß ich die Zahl jetzt nicht, vielleicht so 250, 260 RektorInnen in Deutschland. Und zwar RektorInnen müsste ich korrekterweise sagen und PräsidentInnen, weil Hochschulen haben eine Rektoratsordnung oder eine Präsidialordnung.
Okay. Und das ging gar nicht, dass ich jetzt auf die Zahl festnageln wollte oder sowas, aber das klang so, dass es eigentlich cool wäre, wenn man so eine Art WhatsApp-Gruppe, wo alle drin sind, hätte, um so ein bisschen geupdatet zu sein. Ich nehme mal an, Sie sind ja untereinander alle in Kontakt, man kennt sich sozusagen. Worauf werden Sie denn am meisten angesprochen von anderen? Rektorinnen und PräsidentInnen oder so?
Naja, momentan ist es gerade ein riesiges Thema, wie wir gegebenenfalls, da komme ich zu dem Thema, was wir gerade hatten, was nur angedeutet war, wieder zurück, wie wir uns als Hochschulen auch in der Entwicklung der Demokratie festmachen, fester machen, stabiler machen. Ansonsten spielen natürlich Finanzen spielen ein Thema oder sind ein Thema, ja. Ausgestaltung der Hochschulen in Hinblick auf feste Stellenpläne oder freie Stellenpläne. Im Vergleich mit den Bundesländern, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen oder auch Berlin, spielt momentan die Frage des öffentlichen oder besser gesagt Landesregierungsumgangs mit Geldern und Mitteln insofern eine Rolle. Wie macht ihr das mit den Kürzungen, wenn denn Kürzungen, also darauf werden wir jetzt nicht angesprochen, weil es bei uns kein Thema ist, aber andere diskutieren darüber. So im Großen und Ganzen sind das und ziemlich langweilige Themen eigentlich, dann etwas kleinteiliger vielleicht administrative Fragen, also Diskriminierung oder Umgang mit Gleichstellung, Frauenförderung etc. Das sind auch schon Themen. Ich werde weniger jetzt auf, vielleicht hatten Sie das im Hintergrund oder im Hinterkopf, ich werde weniger auf, sagen wir mal, bestimmte Forschungsthemen oder so angesprochen. Hm. Denn die Forschung, die mache ja nicht ich. Das machen Professoren und ProfessorInnen oder bei uns Lehrkräfte für besondere Aufgaben und in Drittmitteln beschäftigte sonstige MitarbeiterInnen gewissermaßen, die einen Wissenschaftsstatus haben. Aber die ganzen Fragen der Administration, die zwischen uns allen zwar von Bundesland zu Bundesland teilweise verschieden sind, aber dann doch im Detail etwas ähnlich, das spielt schon eine Rolle. Internationalisierung, ja, ist auch ein Riesenthema. Wie geht ihr damit um? Wie viel habt ihr? Was kann man da noch machen? Abwehren? Gewinnen? Je nachdem, ja. Und bei uns ist es ja zum Beispiel, um eine kleine Ablenkung zu wagen, wir haben ja als Sondergepäck und Sonderaufgabe die Deutsch-Jordanische Hochschule, die, wenn man so will, der Amtsführung einer Rektorin oder eines Rektors der Hochschule Magdeburg-Stendal derzeit zugesellt ist. Und da spielen natürlich jetzt gerade Fragen, alle interessieren sich quasi oder viele interessieren sich dafür, wie ist es denn jetzt an der GJU, Iran-Krieg-Situation vor Ort etc. Das könnten so Fragen sein, die, okay, über die wir uns bei einer Hochschulrektorenkonferenz oder Landesrektorenkonferenz miteinander verständigen.
Ich bin hängen geblieben auch bei der Formulierung, da forsche ja nicht ich, sondern da forschen die anderen. Wie ist es Ihnen denn, also Sie forschen ja gar nicht mehr, können Sie ja gar nicht, oder? Oder machen Sie noch, können Sie noch forschen?
Nicht wirklich.
Nicht wirklich.
Also ich war jetzt im Oktober, aber das war mehrheitlich und primär getragen von der Idee, kanadische Hochschulen und Universitäten kennenzulernen. Es zeichnet sich zunehmend ab, dass auch Studierende, Lehrende nicht mehr in die USA reisen wollen, sondern nach Kanada. Genau. Und Kanada ist in doppelter Hinsicht super spannend, weil sie eben auch den französischsprachigen Teil haben und wir hier in Sachsen-Anhalt die École in Bar leben, die ja dann mit französischem Back gewissermaßen Studierende oder potenzielle Studierende mit dieser doppelsprachlichen Qualifikation ausbilden. Und dann habe ich dann zudem eine Tagung zur Frage Demokratie oder Propaganda, Musik als Demokratie oder Propaganda in Montreal besucht, aufbauend auf dem vierten Thema Musik und Politik, was ich eben über die Jahre auch noch entwickelt habe. Aber nein, forschend. Ich verfolge Diskussionen, aber zum Schreiben oder Selbstforschung anlegen, beginnen, weiterführen, komme ich nicht. Das wird die Zeit nach dem Rektorat prägen, definitiv. Ja,
da kommen wir gleich auch noch drauf, wie das, wie was Sie da im Herzen und im Bauch haben nach so einer Amtszeit hier und so weiter. Das ist ja, glaube ich, auch nicht, also was ja gar kein Mensch gut kann, ist ja loslassen oder was immer zumindest eine Herausforderung ist. Ich nehme wahr, dass Frauen da viel klüger und gelassener oft sind, als das Männer irgendwie können, die dann da so patriarchal geprägt irgendwie da drin sitzen bleiben wollen und noch im Nachhinein irgendwie wirken wollen oder was auch immer. Können Sie, obwohl, machen wir gleich, jetzt habe ich es ja schon angedeutet. Wie geht es Ihnen denn damit, dass das ja bald zu Ende ist?
Gut, ja? Sehr gut. Ja, klar. Denn im Unterschied zu vielen anderen Menschen, die Ämter vielleicht niederlegen oder nicht gewählt werden oder von selbst die Entscheidung treffen, sage ich mal etwas flapsig, ich falle weich, ich bleibe weiterhin Professorin. Ich habe meine Aufgabe am Fachbereich in der Lehre oder eben in der Forschung und das ist sehr spannend. Ich freue mich sehr darauf, ehrlich gesagt.
Wissen Sie schon, wo Sie denn hinziehen mit einem Büro oder so? Passt da alles rein, was hier steht?
Das gehört mir nicht, was hier steht. Das ist die Ausstattung des Rektorinnenbüros. Das habe ich zwar veranlasst und ausgestaltet auf meine Art und Weise, aber mit meiner Nachfolgerin Frau Borkowski ist das abgestimmt. Ich glaube, ich darf die zwei gelben Sessel mitnehmen, weil die einfach so schön sind. Und die Pflanzen, oh, ich muss korrigieren, die beiden großen Fikus, die Pflanzen, die gehören mir. Das sind Überbleibsel von Kollegen, die weggegangen sind, die in Ruhestand gegangen sind. Die habe ich einfach übernommen. Die Bilder gehören mir auch.
Man muss halt sagen, dass die beiden Fikus, wie sagt man eigentlich, Fikusse?
I don't know, keine Ahnung.
Die sind halt echt groß, ja. Die nehmen richtig Raum ein. Also ich glaube, so ein normales Professorinnenbüro ist wahrscheinlich dann voll, wenn sie die da reinstellen. Also sie fallen weich und arbeiten dann noch weiter, bleiben auch der Stadt erhalten.
Ja, Wagner, bin in der Lehre, bin Verband. In Vorständen, Beiräten, whatever. Natürlich bleibe ich der Stadt erhalten, um Gottes Willen.
Könnten Sie denn jetzt wieder weggehen hier?
Wohin? Wie meinen Sie das?
Wohin ist richtig, richtige Antwort? Bang! Das war so eine richtige Chuck Norris Antwort. Könnten Sie sich vorstellen, wegzugehen? Wohin?
Professorin, ich bin Forscherin, ja. Ich brenne für, wenn man so will, das Profil. Und ich brenne insbesondere, und das ist natürlich vor dem Hintergrund meiner Disziplin eventuell ein bisschen besonders, ich brenne für den Typus einer HAW, Alt-FH, Hochschule für angewandte Wissenschaften. Weil dort die Studierenden, und damit kommen wir mal zu den Studierenden, die Studierenden verstehen hier sehr, sehr gut, wofür sie ausgebildet werden. Das sind sehr stark berufsbezogene, mit der Industrie, mit der Wirtschaft, mit den sonstigen Institutionen da draußen verankerte Berufe, Anwendungen gewissermaßen. Und ich komme aus einem Musikwissenschaftsstudium, geisteswissenschaftlich im Allgemeinen, habe sehr, sehr viele Praktika und Berufsanwendungen meinerseits damals gewählt, was natürlich dann die Voraussetzung dafür war, dass ich hier Professorin werden konnte. Aber das ist nicht selbstverständlich letztendlich. Also viele durchlaufen eben geisteswissenschaftliches, rein universitäre Karriere. Und dann geht der Schritt an die HAW oder damals an die Fachhochschule eben nicht mehr. Und ich finde, dass der Typus einer HAW, der ist sehr zeitgemäß momentan. Der hat sehr viel... Um Gottes Willen, lieber Jens, gell? Also ich rede nicht der Universität hier, wenn man so will, die Existenzberechtigung ab, um Himmels Willen, gar nicht.
Ich höre ihn schon im Hintergrund, Michma, vergiss nicht, wo du herkommst.
Genau. Nein, um Gottes Willen, gar nicht. Beide Hochschultypen haben ihre Existenzberechtigung und sollen bitte bleiben. Die HAW wird oftmals als Universität bezeichnet, weil viele den Unterschied nicht kennen. Und ich finde, dass eben die HAW auch mit ihrem besonderen Profil, ihrem Umgang, ihren besonderen Professorinnen, die müssen ja andere Voraussetzungen haben, als an der Universität ihre Berechtigung hat. Und deswegen bleibe ich super gerne hier. Super.
Na, insbesondere hier gelegen im Grünen, nahe der Elbe. Der Campus ist eine absolute Sensation. Die alten Gebäude teilweise und auch die neuen, die es hier so gibt, liegen günstig. Du bist innerhalb von Minuten, bist du auch in der Innenstadt. Du
kannst insbesondere ja momentan, wo die ganze Straßenbahn umgestellt wird und nur die 6 und die 4 verlässlich
den alten Weg. Wo ist denn die fahrradfahrende Person hin, die ich hier vorhin sitzen hatte? Mit dem Fahrrad ist man doch hier.
Ich fahre fast nur Fahrrad, ja, genau. Ja.
Also das ist schon ein absolutes Kleinod auch in der Stadt und auch sehr, sehr wichtig. Was haben denn die Studierenden im Moment gerade alle so zu meckern? Gibt's da was? Oder sind die eigentlich alle im Großen und Ganzen zufrieden?
Da fragen sie mich was. Also bei mir kommt jetzt direkt nicht was an. Also zu meckern. Wir überlegen ein bisschen den Campus umzugestalten, diverser, vielfältiger zu machen. Das ist mit der Kanzlerin, wird es gerade aufgestellt. Besser gesagt weiterentwickelt, weil es darum geht, wie machen wir das. Da gehört auch ein Teil Wissenschaftskommunikationsansatz mit dazu, dass wir draußen auf dem Campus im Grünen zeigen, was drin in den Häusern gemacht wird. Denn wie Sie ja so schön sagen, der Campus ist grün. Es gibt hier auch Unmengen an Sportflächen, Trainingsmöglichkeiten und so weiter. Das ist super und soll bitte auch so bleiben. Worum es mir dann nur ging, war, was machen wir drin? Ja, was entsteht? Nehmen wir jetzt mal das schöne Beispiel Wasserwirtschaft. Was wird zu Wasser im trockensten Bundesland, nämlich Sachsen-Anhalt, geforscht? Und inwieweit könnte man Teile davon eventuell auf dem Campus durch eine Quelle, durch einen Teich, whatever, sichtbar machen? Und da haben auch Studierende, wenn man so will, Ansätze. Fahrradständer ist so ein Thema. Ja, Natürlich immer Verbesserung der Lehre in deren Sinne. Und da gibt es ja momentan ein Drittmittelprojekt, was die Prorektorin Susanne Borkowski und die nächste Rektorin begonnen, beantragt und auch bekommen hat, Study and Thrive, wo es darum geht, die Lebens-, aber auch Studienqualität der Studierenden, die zusammenwachsen sollen, ja, die vielfältig, die an sich auch wachsen sollen, auf den beiden Campus in Magdeburg und in Stendal besser zu machen. Da können die sich mit kleinen Wettbewerben bewerben oder in Wettbewerben bewerben, um Vorschläge zu machen, wie kann Lehre besser werden, noch flexibler, anders ausgerichtet, mit anderen Methoden gestaltet und so weiter. Und dafür steht Study and Thrive. Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass insgesamt der Studierende, die Studierenden, plural, an beiden Standorten ziemlich gut abgeholt werden und wir eigentlich permanent versuchen, irgendwie an der Lebens- und Studierwelt, an der Privatwelt und der Studierwelt auch dran zu bleiben. Ganz schön ist gelungen, dass wir über Fempower es uns möglich war, jetzt Mitarbeiterinnen ranzuholen, die sich jetzt zum Beispiel auch um das Thema Familie, Pflegeaufgaben, Care-Aufgaben zum Beispiel kümmern, sodass viele Studierende, aber auch Mitarbeiterinnen, ja, die jetzt ad hoc, wir werden ja alle auch älter und die unsere Eltern mit und so weiter, bei Care-Aufgaben die Hochschule in der Lage ist, bei Studierenden wie auch den MitarbeiterInnen darauf zuzugehen, Varianten, Möglichkeiten zu entwickeln und alle gemeinsam an und mit der Hochschule dabei zu unterstützen, das wahrzunehmen.
Super wichtiges Thema, finde ich gut. Wie wirken die Stadt und die Hochschule miteinander? Ist das ein Miteinander oder ist die...
Ja, schon, auf eine bestimmte Art. Also wir sind vor allen Dingen an einem Ort dran, jetzt fehlt mir gerade der Name. Es ist ein Schaufenster, Schauwerk heißt es auch, jetzt ist der Name wieder da. Schauwerk, die sind derzeit am Breiten Weg. Mhm. Schon etwas länger, sind immer mal wieder umgezogen, etabliert, die gewissermaßen ein Schaufenster der Hochschule in der Stadt sind. Und die Stadt unterstützt uns dabei, dieses Schaufenster als Schauwerk der Hochschule Magdeburg-Stendal zu halten. Da werden Angebote für Klassen, für kleine Kinder im MINT-Bereich gemacht. Da gibt es Ausstellungen, da gibt es auch mal eine Vorstellung oder Podiums- oder Whatever-Diskussion. Ich habe als Wagner-Verband dort auch mal eine Veranstaltung gemacht, weil es eben ein Raum sein soll, um... ja, den Diskurs, die öffentliche Gestaltung, den öffentlichen Raum auszugestalten mit unterschiedlichsten Themen, die von ProfessorInnen und Professoren vorgeschlagen werden. Und der das jetzt gerade von einem sehr engagierten Industriedesign-Professor übernommen hat, der Dekan aus dem Fachbereich IWIT, der versucht eben auch, alle Fachbereiche letztendlich in dieses Schauwerk mit hineinzuziehen. Und was Ähnliches versuchen wir gerade in Stendal. Wir dürfen ja nicht vergessen, es ist zwar Magde-Podcast, aber die Hochschule hat ja zwei Standorte. Und da wird es so als dritter Ort gerade definiert, eventuell etabliert und versucht zu füllen in den nächsten Monaten, Jahren. Da ist die Stadt Stendal auch bei uns dabei. Es läuft de facto sehr gut.
Für die Abteilung Stendal ist aber dann, sind Sie als Rektorin auch mitverantwortlich?
Ja, nur ich habe einen Vertreter vor Ort und es ist ein Prorektor, Volker Wiedemar, der das mitgestaltet, weil es dann doch so viele Termine sind, wenn ich das auch noch in der, wenn man so will, auch in der Kombination hier vor Ort viele Landesregierungs- oder sonst wie Termine versuchen müsste zu kombinieren, ja gut, dann könnte ich gleich aufhören zu schlafen. Aber so in dieser Arbeitsteilung, ich bin öfter in Stendal, ja, auch gerade in den nächsten Wochen. Aber alles kann ich nicht warten.
Ich hätte es abgefahren gefunden, wenn Sie mir erzählt hätten, dass Sie ein exakt genauso eingerichtetes Büro dort auch haben.
Nein, das wäre dann Verschwendung von Steuergeldern.
So sieht's aus, da haben Sie recht. Das wäre eine ganz doofe Falle, die ich hier uns beiden gerade selber gestellt habe. Einfach nur, weil es ein absurdes Bild ist. So habe ich es auch nur gemeint. Ja. Ja, perfekt. Wir fassen mal zusammen. Die Biografie, die wird noch eine Weile nachhallen. Ich glaube, dass manche hoffentlich auch da sich ein bisschen inspirieren. Gefühlt haben, mal den guten alten Richard Wagner in all seiner Gewaltigkeit klanglich aus einer Magdeburger Sicht auch nochmal anzugucken und euch vielleicht dann sein, ich sag's jetzt mit Absicht provokant, liebliches Werk, welches er hier dann mal gemacht hat, bevor er dann die schweren Geschütze aufgefahren hat, anzuhören. Sie wechseln einfach wieder zurück ins in Anführungsstrichen normale Professoren da sein, freuen sich da auch total drauf, fallen weich und haben weder Groll noch sonst irgendwas dabei.
Warum sollte ich Groll haben?
Ich hab so viele Menschen beobachtet, die ihre Positionen ändern mussten und deshalb kann man das nicht immer ausschließen. Aber ich habe ja, glaube ich, vorhin noch richtig formuliert.
Die Erklärung lasse ich stehen.
Ich habe das ja vorhin so formuliert, dass es mitunter oder in den meisten Fällen halt Männer sind, die dann halt einfach da irgendwie mit anderen Männern oder Nachfolger, wenn eine Frau plötzlich nachfolgt, ist ja noch viel schlimmer. Also brauche ich Ihnen ja wohl nicht erzählen, oder? Gut, danke. Schön, dass man ihr Kopfnicken jetzt gerade nicht, aber vielleicht haben die Locken ein bisschen geklappert, sodass man es zumindest hören konnte. Wichtig, die Studierenden. Also der Campus, absoluter Wahnsinn. Der ist wirklich einfach
schön. Auch
in
Stendal, by the way, ne?
Genau, also. Und hier könntest du Campusfilme der amerikanischen Highschool-Kultur drehen, Hollywood-artig, weil es einfach wirklich so gut aussieht und man müsste gar nicht irgendwie viel basteln. Wir haben gerade wahrgenommen, da können Sie mich gerne verbessern, wenn ich es falsch gesagt habe, es ist jetzt gerade wieder eine gute Zeit von Studierenden insgesamt hier. Das bedeutet, es sind nicht massiv welche gesucht, außer in den drei.
Es sind immer welche gesucht. Es sind immer welche gesucht. Der MINT-Bereich würde sich, glaube ich, über mehr StudienbewerberInnen, ich nenne nur einen Studiengang Sicherheit und Gefahrenabwehr in dieser ganzen Krisenlage, ist das der zukunftsweisende Studiengang schlechthin.
Okay.
Die würden sich über mehr Studierende, besser gesagt auch BewerberInnen freuen, definitiv. Ja, aber wie gesagt, es entspricht dem Bundestrend, was ich glaube in Sachsen-Anhalt, sage ich als letzten Satz, könnten wir da noch mehr in den Schulen ansetzen, um Familien, Schulen, Mädchen dazu zu animieren, zu sagen, ja, auch ein MINT-Fach ist was für mich, ich kann da was wuppen, ich kann die Welt verändern, ich kann was weiterentwickeln, da sind wir aber dran. Ja.
Plus die Studiengänge, die Sie ja erwähnt haben, Mechatroniker,
Maschinenbau, Elektrotechnik.
Genau.
Richtig. Und was ein besonders spannender Studiengang ist, Mensch-Technik-Interaktion. Weil das ist ein Studiengang, der verbindet Psychologie, Humanwissenschaften, Maschinenbau und MINT-Fächer. Und versucht das, was eben an Herausforderungen auf uns alle zukommt, wie agiert der Mensch mit der Technik oder die Technik mit dem Menschen?
Es ist doch Thema die Frage KI. Der Fragen.
Die Frage der Fragen. Mensch-Technik-Interaktion, SGA, Sicherheit und Gefahrenabwehr, um mal zwei zu nennen, die vielleicht nicht so im Denken von jedem und jeder drin ist, wären meine absoluten High-End-Empfehlungen. Und natürlich alle anderen, die super sind. Und wenn es dann am Ende Kindheitswissenschaften, Journalismus, soziale Arbeit oder auch ganz toll Gesundheitsförderung und Management sein soll und muss. Wir freuen uns über jeden Studierenden, der bei uns landet.
Ende. Danke, Frau Schwarz.
Gerne.
Magde Podcast. Watte Vögel von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.